die Presse.
3 Tage lang war München wieder Treffpunkt der globalen Weltpolitik. Diesmal war der Blick vor allem auf das angespannte Verhältnis zwischen den USA und Europa gerichtet. Schließlich hatte Vice President J.D. Vance genau vor einem Jahr in München mit seiner mehr als harschen Brandrede gegen Europa viele geschockt. Diesmal schickte Trump den deutlich diplomatischeren Außenminister Marco Rubio. Der gab sich dann auch weit versöhnlicher.
We gather here today as members of a historic alliance, an alliance that saved and changed the world.
Aber war da inhaltlich wirklich so viel anderes zu hören als zuletzt? Mein Kollege Thomas Seifert war live dabei in München bei der MSC. Er ist langjähriger Außenpolitik-Experte, einer der beiden Redaktionsleiter unseres Magazins European Voices und vor allem auch Host unseres monatlichen Osteuropa-Podcasts East Side Stories. Mein Name ist Anna Wallner, das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse, und wir beide reden heute über das, was auf den Vorder-, aber auch auf den Hinterbühnen der MSC geredet wurde. Hallo Thomas, danke, dass du da bist. Du warst jetzt 3 Tage bei der Münchner Sicherheitskonferenz für uns, bist frisch zurück heute Nacht gekommen per Zug. Wolfgang Ischinger, der Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz, sprach davon, dass nach der Rede von Marco Rubio spürbar ein erleichtertes Seufzen durch die Ränge gegangen ist. Hast du das auch so erlebt oder wie hast du diese Rede erlebt?
Ja, es gab sogar Applaus nach dieser Rede. Fand ich ein wenig unpassend oder vielleicht zu optimistisch, weil eigentlich in der Sache war nicht sehr viel anders wie das, was wir von den Amerikanern hören, aber im Ton. Und ich glaube, dass das vielleicht mal war, was den Europäern gefallen hat, dass zumindest der Ton wieder etwas normalisiert ist. Immerhin, er hat gesagt, ja, Europa, das ist der Kontinent von Beethoven und Mozart und den Beatles und den Rolling Stones.
Und von Bier, und von Bierherstellern,
ja, die Bierhersteller, die amerikanisches Bier sozusagen
verbessert haben.
Darüber kann man jetzt streiten, für alle, die schon in Amerika waren und Bier getrunken haben. Ja, wie gesagt, der Ton war gut, das hat den Europäern gefallen, aber ein wenig, es ist dann eine toxische Beziehung, wo vielleicht dann der toxische Partner zumindest mal sich zusammenreißt einen Abend lang. Aber das ist viel mehr, also ich fand es eigentlich, ja, inhaltlich war da nicht viel anders. Es war dasselbe Kulturkampf, es war alles das, was wir von den Amerikanern kennen, nur eben, wie gesagt, in der Sache hart, aber im Ton besser.
Okay. Wir haben uns entschieden, jetzt gar nicht so detailliert auf diese Rede von Marco Rubio einzugehen, weil das Hauptelement war, das wir jetzt seit zumindest Samstag auch in fast allen anderen Medien hören konnten. Wir kommen später noch auf Amerika zu sprechen. Eine Sache, die in diesem Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz sicher im Fokus stand, war, wie wird sich Europa nach einem Jahr der, kann man wohl auch sagen, Demütigungen, es war ja nicht nur vor einem Jahr die Rede von J.D. Vance beim letzten Mal bei der Sicherheitskonferenz, sondern ein paar andere Inzidenz, Auftritte von Trump, Aussagen von Trump, gerade auch Stichwort Grönland und so weiter. Also es war sozusagen klar, die Europäer wollen diesmal fast ein bisschen, wenn man es sehr überspitzt zu formulieren, zurückschlagen. Ist Europa das gelungen?
Naja, kehren wir nochmal zurück, was ist passiert? Aus meiner Sicht haben wir alle Phasen des Kübler-Ross-Trauermodells durchlaufen, die da ja sind. Leugnung, Ärger, Feilschen, Depression. Und in München sind wir jetzt bei der Akzeptanz angelangt und wir haben es verstanden. Und wir sind sozusagen nach unzähligen Weckrufen, hat Europa sich im Bett umgedreht, hat die Schlummertaste gedrückt, naja, wird schon irgendwie weitergehen. Nein, diesmal, glaube ich, hat man es verstanden, man hat bemerkt, Friedrich Merz in seiner Antrittsrede sozusagen, der die, wenn man so will, inoffiziell oder die offizielle Eröffnung war, wenn man so will, von der Sicherheitskonferenz, der hat von Macht gesprochen und der hat auch ganz klar den Kulturkämpfen der Magerbewegung wortwörtlich so eine Absage erteilt und hat tatsächlich rhetorisch zurückgeschlagen, auch wenn man, wie man Merz kennt, das sehr diplomatisch gemacht hat. Aber es war natürlich immer wieder spürbar, ja, natürlich Europa will an dieser transatlantischen Allianz festhalten, aber es ist eben eine Allianz. Vielleicht sogar wird es wieder mal eine Partnerschaft, aber keine Freundschaft mehr. Und ich glaube, das hat man verstanden.
Gut, Friedrich Merz hast du erwähnt, er hatte diese inoffizielle Eröffnungsrede der Sicherheitstage. Aber Europa besteht ja nicht nur aus Deutschland. Wie hat sich der Rest Europas präsentiert?
Naja, interessant war auf alle Fälle, kämpferischer. Ja, aber von Macron ist es kein Wunder. Die Franzosen, glaube ich, fühlen sich bestätigt, die ja immer sehr stark für diese Eigenständigkeit plädiert haben. Das hat auch schon Tradition. Nicht zuletzt de Gaulle sieht sich da, also da sieht sich Macron durchaus, ja, der französischen Tradition sozusagen als ein weiterer Staatschef in dieser Tradition. Und die Franzosen fühlen sich irgendwie bestätigt, weil die Deutschen waren immer die, nicht auch die Briten, die sehr stark diese amerikanische Achse gepflogen haben. Die Franzosen waren da immer auf Eigenständigkeit bedacht und da, glaube ich, sieht sich Frankreich jetzt bestätigt und man sieht ja, auch der Rest Europas zieht jetzt nach. Sogar auch Keir Starmer, der ja auch dort war, sogar die Briten, glaube ich, haben es verstanden, dass eben ja die Abrissbirne in Chief Donald Trump diese Beziehung ja nachhaltig zerstört hat.
Mhm. Jetzt hast du Frankreich erwähnt, Deutschland erwähnt, England erwähnt. Es gibt aber auch noch ein anderes, drittes Europa, wenn man so will, das mehr im Osten liegt. Und da gibt es jetzt die interessante Tangente, dass US-Außenminister Marco Rubio nach den Münchner Sicherheitstagen direkt weitergeflogen ist, nicht sehr weit, nur nach Ungarn, um nämlich Viktor Orban zu treffen. Wie hat sich denn dieses Rechtsaußen-Europa bei dieser Sicherheitskonferenz präsentiert?
Naja, es wurde in einigen Reden darauf hingewiesen, dass dieses Rechtsaußen-Europa, ja, dass die Patrioten eben, ja, ich will jetzt nicht sagen Idioten sind, weil das war, ist überhaupt nicht der Fall, sondern man hat es so umgedeutet und sagt, nein, Patrioten sind die, die für Europa sind, die für Deutschland sind, für Frankreich, für Großbritannien, für Österreich, für und so weiter. Das heißt, da ist, glaube ich, auch ein neues Verständnis, dass das, was ja letztes Jahr J.D. Vance als den Feind im Inneren betrachtet hat, dieser Feind im Inneren aus seiner Sicht eben, wenn man so will, das woke Europa ist, das Europa, das die Meinungsfreiheit einschränkt und so weiter, will da gar nicht zurückkehren zu diesen Argumenten. Aber das, der Feind im Inneren ist, sind die, aus, glaube ich, aus der Sicht dieses Mainstream-Europas, sage ich jetzt mal, die eigentlich im Zweifelsfall lieber, anstatt für Europa zu arbeiten, für die Amerikaner arbeiten oder auch für die Russen. Und ich glaube, Viktor Orban ist ein gutes Beispiel, der ja tatsächlich mit Moskau beste Kontakte pflegt, aber auch mit Donald Trump. Und den würde man gerne, glaube ich, aus dem sozusagen sehen, dass er im April sein Amt verliert. Das war auch ganz klar, auch, wie soll ich sagen, in den Kulissengesprächen immer wieder zu hören. Man zählt die Tage zu dieser Wahl und hofft darauf, dass er diese Wahl verliert, was übrigens unklar ist. Man soll die sozusagen in Umfragen führt Peter Maggi ja deutlich im Moment, aber wie gesagt, Wahl ist Wahl. Und da die, es zählt das, was bei den Stimmen rauskommt. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, in Budapest ist ja auch dann wieder diese CPAC-Konferenz, diese Conservative, wie heißt das, Action, Conservative Policy Action Committee, CPAC in Budapest, der europäische Arm. Und da heißt es ja auch, dass vielleicht wieder Spitzenleute auftauchen werden, vielleicht J.D. Vance, vielleicht auch Donald Trump himself, der vielleicht hier vor der Wahl noch Schützenhilfe für Orban leisten wird.
Das vielleicht ist ja auch die Frage, ob das vielleicht Thema des Besuches ist, Marco Rubio in Ungarn, weil natürlich sich Orban unbedingt oder sich wünschen würde, dass Trump und er zusammentreffen, egal ob im ungarischen Boden oder
Nathalie Dodge, eine ganz wichtige Denkerin, die auch übrigens Autorin ist von European Voices Magazin, die hat auch dort wieder gesagt, ja, das sind trojanische Pferde. Das ist für Europa extrem gefährlich. Und ich glaube, da ist auch ein neuer Geist hier entstanden, wo man ihnen sagt, es ist natürlich auch für Österreich nicht ungefährlich, dass ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten entstehen könnte, wo man einfach sagt, naja, im Zweifelsfall dann eben ohne Ungarn, im Zweifelsfall dann eben ohne die Slowakei. Und da ist es, glaube ich, auch ganz entscheidend, wo Österreich hier mitzieht. Und natürlich im Moment unter dieser Regierung wird ganz klar sein, dass Europa für Österreich extrem zentral ist und man hier in diesem, wenn man so will, Kerneuropa unbedingt dabei sein wird wollen.
Das wollte ich gerade sagen, wie ist Österreich eigentlich? Wie, ich glaube, Innenminister Kahner war vor Ort, natürlich.
Der Bundeskanzler war vor Ort. Die Außenministerin war vor Ort.
Welche Rolle spielt Österreich dann in diesen Diskussionen?
Na, ich habe den Eindruck, dass Österreich immer noch, das ist schön, durchaus in einer Gewichtsklasse spielt, die uns nicht zusteht. Da müssen wir bescheiden sein, wir sind ein kleines europäisches Land. Trotzdem, natürlich ist Österreich interessiert an EU-Erweiterung. Wir haben es geschafft, eben wirklich auch gute Kontakte zur Ukraine zu halten, auch wenn wir wenig, zum Beispiel militärisch wenig anbieten können, aber auch mit großem Engagement immer wieder österreichische Politiker dort sind und da auch Flagge gezeigt haben. Und es ist bei der Außenministerin gar nicht anders. Die hat auch wirklich hochrangige Kontakte dort gehabt. Sie hat den indischen Außenminister, der übrigens ein brillanter Kopf ist, getroffen. Sie hat auch den chinesischen Außenminister getroffen, hat auch eine Einladung von ihm bekommen nach Peking. Das heißt, die wird heuer noch nach Peking reisen. Davon kann man ausgehen. Und sie hat eine ganze Menge Gespräche gehabt. Sie war auch, glaube ich, in einem Abendessen dabei mit amerikanischen Kongressabgeordneten. Also sie hat sich, glaube ich, hat dann einen ziemlich vollen Terminkalender gehabt. Davon kann man ausgehen.
Mhm. Jetzt sprichst du schon was an, was ja bei sowas immer spannend ist. Es gibt auch da vor der Bühne diese großen Reden von Marco Rubio, Merz und so weiter, die wir schon angesprochen haben, die dann stark ja repliziert werden und über die wir diskutieren.
Die sind für, wenn man so will, für uns. Das sind für die Journalistinnen und Journalisten oder auch für die Blogger. Ich war auch überrascht, wie viele mittlerweile auch dort Blogger und Menschen, die sozusagen mit dem Selfie-Stick unterwegs sind.
Ja, ja, zum Beispiel aufgefallen ist mir ein Gast, der vor kurzem bei uns im Podcast war, der Andreas Grassl. Das ist ein junger Influencer, kann man nicht sagen, will er nicht, hups, wird er mich gleich kritisieren. Er möchte nicht Influencer genannt werden, sondern Geopolitik-Experte, der das eben auf TikTok und Instagram macht. Der war auch dort vor Ort und hat sich das alles gegeben und von dort berichtet. Aber ich wollte ihm gerade sagen,
Oberst Reisner war dort zum Beispiel, der natürlich auch dann zur Verfügung steht, glaube ich, dem ZDF und anderen Einschätzungen gibt, was wiederum natürlich toll ist für das österreichische Bundesheer auch, dass man mit solchen Experten dort aufwarten kann. Also wie gesagt, hier ist alles was Rang und Namen. Ich glaube, der Ben Rhodes war früherer Berater von Barack Obama und Alistair Campbell aus Großbritannien. Also alle möglichen Menschen sind dann natürlich dort und es ist ein großes Jamboree aller Menschen, die irgendwie sich für Geopolitik und internationale Politik interessieren.
Aber mein Punkt ist eigentlich, dass sozusagen das eine ist die Vorderbühne, diese großen Reden, das andere ist die Hinterbühne, nämlich die Abendessen, die Gespräche, die kleinen Kamingespräche. Wie ist denn da die Atmosphäre, so du das beurteilen kannst, weil da eben Journalisten ja oft auch nicht dabei sind, rübergekommen, das Verhältnis zwischen Amerika und Europa, aber auch den anderen Playern, die du gerade erwähnt hast, China, Indien und so weiter?
Gut, als Journalist, also ich bin am nächsten gekommen, das war ein sehr nettes sozusagen Setting auch, das war so ein Townhall-Meeting, wie man sagt, also da sitzen sozusagen die Tische, in der Mitte ist ein Tisch, rundherum, glaube ich, war die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, es war Alexandria Ocasio-Cortez aus der Bronx, also New York, eine der, wenn man so will, auch eine TikTok-Politikerin, die sehr viele Follower auf Instagram auch hat, Demokratin.
Aber die fürs Link sehr linke.
Genau, es war so ein Townhall. Genau, also mit zwei demokratischen, einer Kongressabgeordneten, einer Gouverneurin und einem eher aus dem republikanischen Lager zuzuordneten Botschafter bei den Vereinten Nationen. Und da sind wir, ist tatsächlich, man ist im Raum, man sieht die, wie soll ich sagen, leider ist die AOC mit dem Rücken zu mir gesessen sozusagen. Aber natürlich über den Schirm sieht man ihre Mimik und so weiter. Also man kriegt da ein bisschen was mit. Das sind so diese Formate, wo man noch als Journalist ein bisschen den Vibe, wenn ich das so amerikanisch sagen darf, spürt. Aber ansonsten sieht man natürlich vieles nicht, weil diese Bilaterals, da sind wir natürlich nicht dabei. Ja, da ist zum Beispiel jetzt, wenn die, ich war nicht dabei, aber wenn jetzt die österreichische Außenministerin, die Meindl Reisinger, den chinesischen Amtskollegen trifft, dann ist der österreichische Botschafter in Berlin mit dabei. Vielleicht, ich nehme an, dann sind ihre Kabinettsmitarbeiterinnen dabei, genauso beim chinesischen Amtskollegen. Und dann werden Listen abgearbeitet. Dann hat man beide, nehmen sich bestimmte Punkte vielleicht vor. Was können wir gemeinsam, was wollen wir besprechen, was interessiert uns? Und dann ist zum Beispiel steht vielleicht beim chinesischen Außenminister 55. Jahrestag oder Jubiläum der österreichisch-chinesischen diplomatischen Beziehungen. Da wollen wir was machen, was wollen wir machen, was können wir machen? Und das wurde wahrscheinlich längst natürlich im Vorfeld vereinbart von den Kabinetten beider Seiten. Und das wird dann eben dort dann, wenn man so will, finalisiert. Also die Menschen kommen dort mit Aktenordnern durch heute sozusagen digital hin und haben einfach die Bilaterals, der indische Außenminister, wen will er alle treffen, was für Gespräche will man führen, welche Punkte will man ansprechen, das ist natürlich alles vorbereitet. Das ist nicht so, dass man sich einfach da trifft und dann redet man mal drauf los, aber auch natürlich, es gibt eben immer wieder dann auch Treffen, wo es einfach darum geht, dass man einander kennenlernt, weil auch das ist ja wichtig auf dieser Art der Politik. Politik wird von Menschen gemacht, natürlich spielt es eine Rolle. Wie kann ich auch Vertrauen herstellen? Wie kann ich auch zeigen, dass ich interessiert bin, auch an einer ehrlichen, wenn man so will, tieferen Beziehung, nicht die über das Politische vielleicht auch hinausgeht, wo man einfach, sieht, wer jemand ist, zum Beispiel Anita Orban, die außenpolitische Sprecherin von TISA, also der ungarischen Oppositionspartei, die in den Umfragen derzeit übrigens führend ist, und zwar mit einem sehr komfortablen Vorsprung, die ist da dort und das wird vielleicht, die Außenministerin. Das heißt, jeder hat jetzt Interesse, wenn jetzt also in Ungarn Orbán die Wahl verliert und die Fidesz die Wahl verliert, dann ist die TISA, also diese Partei von Peter Maggiar im Amt, und die Anita Orbán ist dann Außenministerin. Das heißt, ich will sie kennenlernen. Und für den Fall, dass sie Ministerin wird, habe ich schon eine Beziehung aufgebaut, wo sie noch nicht Ministerin war und kann schon vielleicht gewisse Dinge abklären, kann mir anhören, was ist euer außenpolitisches Programm, welcher Umschwung können wir in Ungarn erwarten. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, auch mit immer wieder witzigen Dingen, die haben zum Teil, gab es eine Begegnung zum Beispiel mit Donald Tusk und dann Orbán angeblich, oder ich glaube, sie ist auf Social Media sogar zu sehen, hat gesagt, na, Verzeihung, mein Name Orbán, ich kann nichts dafür. Und der Donald Tusk, na, beim Vornamen ist auch Donald, kann ich auch nichts dafür. Also ich glaube, und so kann man sich das vorstellen. Also, so lockere Treffen dann eben, wo man sich beschnuppert sozusagen und man weiß sehr gut, das heißt vielleicht nach April, nach der Wahl, möglicherweise bist du die Person oder sind sie die Person, dann, mit der ich dann zu tun haben werde und vielleicht hoffentlich mehr zu tun haben werde als eben mit den Orbán-Leuten. Also so kann man sich das vorstellen.
Ist mein Eindruck richtig, dass die Münchner Sicherheitskonferenz im letzten Jahrzehnt, würde ich mal sagen, deutlich an Relevanz bekommen hat aufgrund der geopolitischen Ausnahmezustände, in denen wir uns befinden, von Pandemie hat es begonnen bis natürlich Ukraine, Russland und so weiter und natürlich auch jetzt die transatlantischen Misstöne, weil früher war es ja so, dass irgendwie Davos das Ereignis des Jahres war, wo die Weltpolitik und auch die Wirtschaft vor allem aufgetreten ist. Und ich habe den Eindruck, dass das München eigentlich jetzt fast schon Davos den Rang abläuft. Vielleicht nicht unbedingt
global
gesehen, aber für Europa gesehen.
Da ist schon was dran. Es hat sich vieles geändert. Erst, das Interesse ist enorm. Du sagst es. Es war heuer ein riesiges Zelt aufgebaut.
Wo eigentlich?
Mitten am Odeonsplatz in der Nähe von einem Platz. Also ein riesiges Pressezelt. So natürlich schwierig im Winter. Also das heißt, es ist ja nicht beheizt, aber die Füße sind kalt und man sitzt irgendwie da und es zieht wie in einem Vogelhäuschen. Also schwierig, aber wie gesagt, einfach voll. Also es war wirklich sehr, sehr viele Leute, war ganz schwer, dann teilweise dann Arbeitsplatz zu finden an manchen Momenten. Aber mit einer guten Infrastruktur, am wichtigsten ist Wi-Fi für alle und dann hat man eben kann man auf den Kanälen auch verfolgen, was sich tut. Und man kann natürlich auch dann ab und zu in den Bayerischen Hof gehen, dieses altehrwürdige Hotel, wo diese Dinge stattfinden. Ich kann mich erinnern, das erste Mal war, es ist schon wirklich sehr lange her, am Anfang der Nullerjahre. Und da war es so, das müsste man nachgucken, also auf alle Fälle war es John McCain und ich stehe da irgendwie rum und bin ganz verloren im Bayerischen Hof. Und plötzlich werde ich fast umgestoßen von den Sicherheitsleuten von John McCain, der damals noch gelebt hat, im amerikanischen Senator. Also das heißt, man wirklich Schulter an Schulter ist man da mit diesen Menschen gewesen und das hat sich auch verändert. Die Distanz ist größer geworden, eben die Sicherheitsvorkehrungen sind größer geworden. Es ist nicht mehr dieser intime Rahmen, dass das nur mehr in diesem Hotel stattfindet, sondern längst eben verschiedene sogenannte Overflow Areas. Die BMW Foundation macht auch noch Veranstaltungen. Es passiert sehr, sehr viel. Es gibt das Ukraine House, es gibt unterschiedliche sozusagen Länder, diese Pavillons dann aufbauen, also wie eben fast in Davos. Und auf das zurückzukommen, also ich kenne das aus vielen Jahren. Ich war immer wieder auch auf der DLD-Konferenz in München, diese Digitalkonferenz, die auch immer wichtiger wird, weil natürlich das Digitale ist. Und da war zum Beispiel immer zu sehen, ja gut, vorher waren es viele Gamer und Unterhaltung, heute auch sehr viel Defense-Tech. Mhm. In Davos natürlich auch, da sieht man, wenn man so will, waren auch natürlich die Spitzenleute dort, aber man kann sagen, na gut, dieser Geist von Davos, nämlich, wo auch natürlich Schwab immer betont hat, ja, es geht um Nachhaltigkeit und das muss man ihnen ja lassen beim WEF. Die haben ja immer wirklich versucht, so eine werteorientierte Wirtschaft zu machen, wie das ihnen gelingt oder nicht, das soll man darüber diskutieren. Und es gibt natürlich auch viele Kritiker, die ja auch in manchen Punkten ja nicht Unrecht haben. Dennoch, dieses Ziel war schon immer wieder zumindest spürbar. Und in München ist es so, dass das tatsächlich, ja, it's the growth industry, baby. Dort ist es eine Wachstumsindustrie, sowohl was die Gelder betrifft und es geht und auch eben, es ist eben schlecht, wenn man über Sicherheit redet. Es ist eben schlecht, wenn man über Rüstung und Verteidigung redet. Warum? Weil das heißt, es ist ein Thema, das heißt, wir haben ein Problem. Das heißt, die Zeiten, wo München nur für so Nerds wie vielleicht das mich und andere interessant war, das waren die guten Zeiten, weil das heißt, ja, eigentlich ist alles unter Kontrolle weitgehend. Aber heute sieht man, wir haben ein Problem. Und übrigens, München ist da der Indikator gewesen. Das war das Frühwarnsystem. Wir erinnern uns, oder manche erinnern sich vielleicht, Putin-Rede, man kann es leicht nachgoogeln, 2007, da hat man schon oder hätte man sehen können, was kommt. Und danach war übrigens Georgien, danach war dann eben die Krim. Das folgte dann alles und man hätte es damals schon, glaube ich, hätte man ihm zugehört, genau hören können. Und so ist genauso wie eben J.D. Vance oder so, das sind diese Frühwarnsysteme, in München, was man dort hört, wenn man genau zuhört, dann sieht man, wohin die Welt treibt. Und übrig bleibt für mich, ja, wir sind in einer keiner guten Lage. Und das Zitat, das da immer gefallen ist auch, auf das sozusagen eh immer überall lesen kann im Moment, das ist das vom italienischen Anarchisten und ja, Politiker, Philosophen, was war er nicht alles, Antonio Gramsci von 1891 bis 1937 gelebt. Und die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. Das ist ein Zitat, das hört man und liest man überall jetzt. Und wie soll ich sagen, man muss ja nur den Blick in die Zeitung werfen und in die Presse oder man muss Podcasts hören oder den Fernseher einschalten und wer sieht, ja, die Zeit der Monster, die ist. Ja, weil, wie soll ich sagen, Wladimir Putin eben bedroht nicht nur die Ukraine, sondern letztlich auch unser Lebensmodell hier in Europa.
Ganz kurz, ich habe auch nur zur Einordnung, weil ich jetzt vorher Davos und München verglichen habe. München ist auch übrigens das ältere Treffen.
Genau.
1963 das erste Mal stattgefunden, die Münchner Sicherheitskonferenz. Und erst 1971 dann das Weltwirtschaftsforum in Davos. Jetzt habe ich dir gut zugehört, das ist sehr spannend, wie du das erzählst. Aber du hast ja auch vorher gesagt, wenn man diese fünf Phasen der Trauer nach Kübler-Ross durchdekliniert, sind wir jetzt in der fünften Phase, in der Akzeptanzphase Europas angelangt. Trotzdem habe ich dir jetzt noch einmal zugehört, das klang jetzt wieder deutlich negativer, also so die Monsterphase.
Die Zeit, das heißt im Prinzip, das auch war vom Momentum, diese Akzeptanz heißt, dass Europa jetzt verstanden hat und verstehen muss, wir müssen uns viel mehr auf uns selbst besinnen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Amerikaner für Sicherheit in Europa sorgen. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht mehr in Zukunft in dieser Form, nur das wird Geld kosten und es wird auch viele Probleme uns bereiten, weil natürlich es ist das Geld nicht unbegrenzt vorhanden und wenn man dann plötzlich in Rüstung investieren muss, ja, also wie soll ich sagen?
Und die Wehrdienste verlängert, Debatte ist auch schon in unser Land.
Haben wir auch
gekommen.
In Österreich. Und das Problem auch nochmal, ich glaube auch, dass das immer wieder von Sicherheitsexperten nicht zu Unrecht gesagt wird. Ja, das Schräge ist, das Wichtige ist, wenn wir jetzt neue Waffensysteme und Panzer und sonst was kauft, die müssen ja in der Kaserne bleiben letztlich. Also in dem Moment, wo dieser neue, was auch immer, Leopard 2 oder was auch immer man hat, tatsächlich oder der neue Kampfjet einen Schuss abfeuert oder eine Rakete oder was auch immer, dann ist es ja das System gescheitert, dann hat die Abschreckung ja nicht funktioniert. Dann ist ja sozusagen, ja, dann war das alles umsonst. Und das ist das eigentlich völlig Bizarre, ja, und Groteske, dass man sagt, ja, man investiert viele Milliarden, die man vielleicht lieber im Gesundheitssystem oder in den Schulen investieren möchte und vielleicht auch sollte, in Waffensysteme, von denen alle, übrigens auch die Militärs, hoffentlich müssen diese nie außerhalb dem Manöverplatz irgendwo tatsächlich einen Schuss abfeuern, weil dann hat man ja versagt. Und die Ukraine, dort kann man, ich war ja auch oft dort, und natürlich dort ist die Lehre, die man sieht, zweifach. Erstens einmal die ganze schöne Schule und der Kindergarten und das Spital nützt ja nichts, wenn es dann von den Russen bombardiert wird. Das heißt, tatsächlich ohne Schutz ist das alles andere auch verloren. Aber zweitens, ich bin mir nicht sicher, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich muss es korrekt formulieren, gehe ich davon aus, dass Wladimir Putin heute mit dem Wissen angesichts der vielen Opfer und angesichts der geringen militärischen Erfolge
auch anders agiert hätte.
Ich glaube nicht, genau. Hätte damals die Ukraine zeigen können, was sie heute beweist, jeden Tag, dass sie dem standhalten kann, weitgehend, dann hätte dieser Angriff, wäre, glaube ich, nicht befohlen worden. Und das ist das, was, glaube ich, jetzt die große Kunst sein wird. Wie kann man diese Abschreckungsfähigkeit erzielen, dass eben niemand auf blöde Ideen kommt, sage ich jetzt mal.
Jetzt hast du schon erwähnt, Putin, Ukraine, wir kommen ja in wenigen Tagen, jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum vierten Mal. Selenskyj war natürlich auch wieder zu Gast. Wie ist der Ukraine-Konflikt in diesem Jahr in München im Fokus gestanden und was hast du da für einen Eindruck?
Naja, ich komme mit einem naturwissenschaftlichen Vergleich, wenn ich darf. Ja, wir wissen, vom Urknall gibt es heute immer noch diese Mikrowellen und der Hintergrundstrahlung, die sozusagen in allen Ecken des Universums im Mikrowellenbereich sozusagen hörbar wäre, wenn wir Mikrowellen noch hören könnten. Aber mit Sensoren sieht man das noch. Und genauso war dieser Ukraine-Krieg, der übrigens ja eigentlich viel früher begann, nämlich 2014 mit der Invasion der Krim und dann im 2022 mit der Vollinvasion im Februar. Das ist diese Hintergrundstrahlung nach dem Urknall, wenn man so will. Der Knall war
viel früher
und in allen diesen Debatten ist das zu hören. Man sieht, also ob das jetzt die Kaja Kallas war, ob das von der Leyen, die Kommissionspräsidentin war, auch die europäischen Staats- und Regierungschefs, die aufgetreten sind, das war, auch wenn es gar nicht ausgesprochen wurde, vielleicht immer explizit, war ganz klar, das wäre der Moment, der Europas Geschichte genauso verändert hat wie damals eben der 9. November 1989, der Mauerfall in Berlin. Also ich glaube, dass das ist, was hier absolut spürbar war. Und Zelensky kam eben auch schon routiniert, weil ich glaube, es war sein fünfter Auftritt in München, wobei, glaube ich, einmal oder zweimal war er digital sozusagen anwesend, aber de facto war er fünfte Mal dort sozusagen vertreten, diesmal eben auch tatsächlich live von den Color. Und ja, also es gab tosenden Applaus. Man sieht immer noch, ja, also Europa hat unglaublichen Respekt vor diesem Mann, auch vor der Ukraine. Die haben ja auch diesen Preis, den man immer bekommt in München, also sozusagen die ukrainische Bevölkerung bekommen. Das heißt, Europa ist immer noch ganz klar, man steht hinter der Ukraine, man tut alles, was man kann. Aber natürlich, manche haben auch gesagt, naja, Applaus, wie hat damals Zelensky gesagt, eben da im Februar, oder war es schon im Anfang März, wo die Amerikaner gesagt haben, wir holen dich dort auch raus. Mhm. Und ich gesagt, I don't need a taxi, I don't need a ride, I need ammunition and weapons. Und das ist, glaube ich, das, was man hier auch wieder gehört hat. Ja, Zelensky kommt, Zelensky beschwört, Zelensky hofft. Und trotzdem, man muss sich das vorstellen, kommt immer nach München und sagt, ich brauche dieses, ich brauche
jetzt. Es ist immer
ein Bittgesuch. Und in Wahrheit, und das ist auch was, glaube ich, viele Ukrainer nicht müde werden zu betonen, und ich finde, sie haben recht. Natürlich, wenn die Ukraine kapitulieren würde, wenn zum Beispiel die Ukraine wieder in die russische Einflusssphäre bekäme, naja, dann wäre die Grenze, wenn man so will, dieser eiserne Vorhang, nicht irgendwo an der jetzigen Nulllinie, dieser Frontlinie in der Ukraine, sondern eben an der polnischen Grenze, an der slowakischen Grenze, an der ungarischen Grenze. Und wie gesagt, wir sollten uns das vergegenwärtigen. Nach Lemberg, man steigt um 16.42 Uhr in den Zug am Hauptbahnhof und ist am nächsten Morgen nach dem Nachtzug fahren dort. Das heißt, das muss uns klar sein. Und da war Zelensky, glaube ich, auch sehr deutlich. Und ich glaube, sehr wohl, man überlegt sich und tut und macht. Und es dauert alles sehr lange. Aber ich glaube, Europa ist nachhaltig. Europa ist klar, eigentlich ist das unsere Vorwärtsverteidigung im Moment. Die Ukraine dort ist der Krieg, und man muss sozusagen wirklich hoffen, dass die Ukraine im Stand hält, weil wenn sie das nicht tut, dann haben wir in Europa ein noch viel größeres Problem.
Aber trotzdem ist der Eindruck entstanden, dass er enttäuscht war, oder dass man merkt, die Amerikaner blicken nicht mehr so auf dieses Thema. Natürlich.
Rubio hat das, glaube ich, mit keiner Silbe erwähnt. Den Amerikanern ist ganz klar, liebe Leute, das ist euer Problem. Also Europas Problem, das heißt, wir zahlen auch die Ukraine, dass dieser Staat nicht kollabiert, das zahlt Europa, weil wir irgendwie die Pensionen müssen bezahlt werden. Wie soll ich sagen, das Land ist ja wirtschaftlich natürlich in einer schweren Krise, aber eben dank der Hilfe der Europäer nicht. Das Land ist militärisch unter Druck, das heißt, Europa ist hier da, und das ist auch das Absurde. Warum sollten die Amerikaner sozusagen hier die Geschicke dieses Landes bestimmen? Ich denke jetzt an das berühmte Alaska-Meeting, was ja eine absolute Katastrophe war zwischen Trump und Putin, und die Europäer sind nicht mal am Tisch. Und ich glaube, auch das wird immer stärker klar. Europa wird nur einen Platz am Tisch haben, wenn wir da auch entschlossen und auch durchaus mächtig auftreten. Und das Wort Macht habe ich eigentlich, damit haben Europäer ja eigentlich ein Problem. Aber ich habe es jetzt eigentlich immer wieder gehört, wenn ich das so durchdenke, da hat sich was verändert. In der Rhetorik und auch im europäischen Selbstverständnis. Dann jetzt müssen wir eben. Ich bin mir sicher, dass zum Beispiel im März Deutschland, das ja immer wieder als Macht in der Mitte Europas beschrieben wird, Deutschland hat aus guten Gründen, das muss man ja betonen, aus guten Gründen eigentlich eine Angst vor dieser Macht. Weil, wie gesagt, ja, das ist die Geschichte.
Eine Geschichte, ja.
Und nicht nur, wie gesagt, und wir haben alle eine Geschichte. Es hat Österreich eine Geschichte, es hat Belgien eine Kolonialgeschichte, Frankreich, Spanien, Portugal, die Liste ist sehr, sehr lang, Italien, alle. Und das heißt, natürlich, wir haben aus dem gelernt, und wir haben in Europa immer geglaubt, ja, wir sind jetzt dieser aufgeklärte Kontinent. Und
der
wir,
nicht mehr dieses Machtstreben
genau,
so nach außen
wir,
tragen muss.
Wir sind postkolonial, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Wir schämen uns vielleicht auch dafür. Auch das war interessant, Rubio hat eben betont, ja, man muss sich für das nicht schämen. Aber Amerika, mit Verlaub, hat Amerika jemals sozusagen sich gekümmert, wie ist eigentlich dieses Land gegründet worden? War da nicht vorher jemand in all diesen Territorien? Was ist immer mit der Bürgerrechtsbewegung, wo man sieht, heute der Rassismus ist am Vormarsch? Ja? Und da gibt es viele Dinge, über die man nicht spricht. Und ich glaube, das ist auch absurd, dass man Europa das vorwirft, dass wir hier, wie soll ich sagen, woke sind und vielleicht mit der Meinungsfreiheit, sozusagen die Meinungsfreiheit einschränken. Naja, wir sind hier in Österreich auch in unserem Land kann man nach Mauthausen fahren und sich ansehen und kann ein KZ besichtigen, dass wir Sorge haben dafür, dass jemals wieder zu solchen unmenschlichen Dingen wie der Shoah, dem Holocaust kommt. Freilich will man das nicht haben. Und dass man in Amerika aber kein Problem hat, dass da auf irgendwelchen Social Media irgendwelche Nazis rumlaufen mit Hakenkreuzfahnen. Naja, wir haben eine andere Geschichte und vielleicht sollten die Amerikaner auch ein wenig mehr Geschichtsbewusstsein an den Tag legen und sehen sie, dass es genau diese Bewegungen sind, die in den Untergang führen.
Harter Cut zum Schluss. Noch einmal abseits der großen Bühnen passiert natürlich auch viel an 3 Tagen, wenn so viele Menschen, so viele wichtige oder auch mächtige Menschen zusammenkommen. Was gab es für Tratsch und Klatsch? Ich habe auf Social Media auch mitbekommen, dass unter anderem Hillary Clinton, die ehemalige US-Außenministerin, bei einem Panel oder einer Diskussionsrunde sich zu den Epstein-Files geäußert hat, was schon auch ein bisschen für Aufregung gesorgt hat, weil ja ihr Mann Bill Clinton da auch vorkommt. Was ist da noch hängen geblieben? Was müssen wir noch mitnehmen?
Ja, da bin ich der Falsche. für Yellow Press, da kann ich gar nicht viel sagen dazu. Aber wie gesagt, ich habe mich, wenn dann, eher dafür interessiert, was gab es für Dinge, von denen man vielleicht jetzt nicht so, wo man nicht so viel mitbekommen hat.
Wobei man sagen muss, Epstein jetzt nur als Yellow Press abzutun, tut der Sache natürlich auch nicht.
Also gerade in diesem Fall natürlich nicht, aber ich sage jetzt mal, wenn wir über Krieg und Frieden, also sozusagen in der Ukraine sprechen und so weiter, ist das eine andere Geschichte, die nicht, aber die Innenpolitik Amerikas stark beeinflusst ist, ganz klar. Aber wie gesagt, das ist die Liste der Leute, die dort sind, ist natürlich sehr lang. Dass Hillary Clinton dort war, hat mich sogar, muss ich sagen, auch nicht überrascht, weil die gehört dort auch, wenn man so will, hin. Aber Tratsch und Klatsch.
Gehört dorthin, weil immer noch?
Sie ist natürlich immer noch aktiv und es sind ja, glaube ich, auch das, wäre interessant. Da ist ja auch zum Beispiel Wolfgang Schüssel ist dort und viele andere. Und die spielen auch, glaube ich, eine große Rolle, weil gerade finde ich es interessant in so einem Rahmen, wenn Menschen, die keine Funktion mehr haben, die aber diese Möglichkeit hat des institutionellen Gedächtnisses, wo man dann auf Erfahrung zurückgreift. Und das ist schon deutlich. Wie gesagt, da sind sehr viele auch Menschen dort versammelt, die in der Politik tätig waren oder in der Hochdiplomatie.
Es war zum Beispiel nicht nur Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, sondern auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz dort.
Genau, ja, der wahrscheinlich eine andere Rolle hat hier als Lobbyist auch durchaus, das er ja auch macht.
Für seine Unternehmen.
Ja, genau, aber das sind diese Netzwerke, die da gesponnen werden, die es ja auch dann, wie gesagt, in Davos gibt. Aber natürlich, da ist das Who is Who auf alle Fälle dort. Und was eben ein wenig anders ist, vielleicht in Davos spielt diese soziale Komponente eine viel größere Rolle noch und dort sind eben alle möglichen Dinners. Das ist sozusagen, wenn man so will, in Davos gibt es auch wilde Partys.
Und das dauert auch ein bisschen länger.
Und das dauert auch länger und das ist eigentlich, wie soll ich sagen, wenn man da dann irgendwann da gibt es diese Nightcaps, das sind diese späten Abendveranstaltungen, wo auch noch Diskussionen sind, wenn man da dann um Mitternacht oder vor Mitternacht rausgeht, dann ist dann schon ruhiger, weil die Menschen haben was zu tun. Und wie gesagt, wenn man da Minister ist, dann ist wahrscheinlich ab 7 Uhr früh, vielleicht sogar noch früher, wird man schon wieder von den Mitarbeitern bombardiert mit allen Dingen, die zu tun sind. Also es geht auf alle Fälle. Es ist weniger rauschend, als das sowohl auf der DLD in München ist, dieser Digitalkonferenz, als auch in Davos. Da ist wenig, also Partys sind, vielleicht gab es welche.
Aber du warst nicht dort, offenbar.
Ich war nicht, da sollte jemand zuhören.
Da kann er sich bei dir melden.
Die Partyszene in München, während das hier als Konferenz kennt.
Dann willst du bitte die einschlägigen Infos haben.
Freundliche Hinweise, genau.
Gut, zum Schluss noch einmal die Frage, kurz zusammengefasst, wirklich kurz. Was bleibt von diesen 3 Tagen geballte Weltpolitik in München in diesem Februar 2026?
Wie gesagt, die Europa drückt nicht mehr die Schlummertaste. Und dann, das war auch der Abschluss, Wolfgang Ischinger tritt auf die Bühne und es ist sozusagen der Schlussakkord, den er gesetzt hat. Und er sagt, okay, wir haben jetzt da die Konferenz gehabt und. Was wir jetzt brauchen, ist ein Plan. Wir brauchen Action. Und das ist, glaube ich, das, was man merkt. Wir sind jetzt in dieser Phase angelangt. Jetzt geht's ins Tun und darüber wurde auch gesprochen.
Thomas, danke für diesen Einblick und danke, dass du da warst.
Danke für deine Einladung ins Studio.
Ja, und mit Dank geht es jetzt auch noch kurz weiter, weil ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Danke sagen möchte fürs Zuhören. Den Text von Thomas Seifert, den er für uns von der Münchner Sicherheitskonferenz geschrieben hat, und weiteren Lesestoff zur Einordnung der MSC finden Sie wie gewohnt auf diepresse.com. Außerdem stelle ich Ihnen diesmal auch einige Folgen unseres Podcasts East Side Stories in die Shownotes. Vielleicht hören Sie ja mal rein in den Podcast von Thomas Seifert und Martina Czarnowska. Jeden letzten Donnerstag im Monat erscheint eine neue Folge und man kann die abrufen in der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt. Lesen Sie uns, hören Sie uns, abonnieren Sie uns und machen Sie es gut. Auf bald!